Gut, wir sind in den Klageliedern. Kürzung Jeremia. Ich denke, ich muss keine lange Einleitung machen. Nach letzter Woche, da haben wir die Geschichte sehr ausführlich wiederholt. Tradition überliefert uns zumindest, dass Jeremia auch die Klagelieder geschrieben haben. In den Klageliedern selber fehlt uns eine Angabe des Autors. Jeremia war ja der Prophet mit dem gebrochenen Herzen. Er leidet mit seinem Volk und er leidet auch mit Gott wegen der Sünde seines Volkes. Und in der griechischen Septuaginta und der lateinischen Vulgata-Übersetzung ist noch ein Vers vorangestellt, der bei unserer Übersetzung jetzt nicht drin ist. Nämlich, und es geschah, nachdem Israel gefangen geführt und Jerusalem verwüstet war, setzte sich Jeremia weinend nieder und klagte dieses Lied über Jerusalem und sprach. Wobei wir sagen müssen, so ein ganz spontanes Lied war es nicht, weil die Klagelieder sehr systematisch aufgebaut sind. Es sind also eine typische Totenklage eigentlich. Ist auch aufgebaut wie eine Totenklage. Der Jeremia war ja der Sterbebegleiter der Nation Israel oder Juda in dem Fall, wenn wir es ganz konkret sagen wollen, vom Südreich. Letzten Rest des Volkes Israels, wenn wir so sagen wollen. Und es ist aufgebaut wie ein Klagelied eben. Das ist eigentlich eine bestimmte Literaturgattung auch. Und es ist akrostichisch aufgebaut. Das heißt, er klagt von A bis Z, würden wir sagen. Also, ihr habt vielleicht bemerkt, dass die ersten zwei Kapitel und das vierte Kapitel
und 22 Verse.
Auch das fünfte eigentlich alle 22 Verse hat und das dritte in der Mitte 66 Verse hat. Und das liegt daran, dass das hebräische Alphabet 22 Buchstaben hatte.
Genau.
Und akrostichisch bedeutet nur, dass er von A bis Z durchklagt sozusagen. Also jeder Vers fängt mit einem Buchstaben des Alphabets an und dann kommt der nächste Buchstabe für den nächsten Vers und so weiter und so fort. Das ist so im Kapitel 1, im Kapitel 2 und im Kapitel 4. Wir sehen dafür, dass in diesen 22 Versen, in diesen Kapiteln, diese Verse dafür länger sind. Also meistens dreifach. Wir haben sehr viel an parallelen Synonismus. Also derselbe Gedanke wird mit verschiedenen Worten dreimal in der Regel hier wiederholt. Also ein sehr poetischer Aufbau. Im Kapitel 3 haben wir was anderes. Das sind doppelt so viele Verse wie bei den anderen. Im Kapitel 3 gibt es für jeden Buchstaben drei Verse. Und dann kommt der nächste mit drei Versen und so weiter und so fort. Im Kapitel 4 sind wir wieder bei dem ein Vers für jeden Buchstaben. Und Kapitel 5 hat auch 22 Verse, aber ist jetzt nicht akrostichisch aufgebaut. Wahrscheinlich, weil es ein persönliches Gebet ist eher. Aber das ist jetzt hier kein spontanes Klagen, sondern da schreibt einer, der vielleicht spontan geklagt hat, sehr systematisch auf und bringt es in eine literarische Form. Also vielleicht so ähnlich wie der Markus mit dem Arne Kopfermann dieses eine Lied geschrieben hat, als sein Sohn gestorben ist oder für seinen Sohn. Also wir haben hier wirklich ein Lied, das ist poetisch, das ist strukturiert, das ist durchdacht. Da hat jemand ein Trauerlied geschrieben. Auch, dass man sich vielleicht besser merken kann. Ich glaube, wir haben letztes Mal gesagt, dass der Tempel damals 586 vor Christus am selben Tag, zumindest der Tradition nach, zerstört wurde, wie der Tempel 70 nach Christus, das zweite Mal zerstört wurde. Und die Juden lesen diese Klagelieder noch immer, habe ich gehört, zumindest an diesem Jahrestag der Zerstörung des Tempels. Jedes Kapitel ist ein Lied sozusagen oder eine Strophe dieses Liedes. Erste Lied, Kapitel 1, die Klage Jerusalems. Da wird Jerusalem, werden wir gleich sehen, ein Stück weit personifiziert. Das ist auch typisch für hebräische Poesie. Also da wird auch drüber gesprochen, über die Not Jerusalems, aber auch über die Ursache ihrer Zerstörung. In Kapitel 2 haben wir dann noch eine tiefere Beschreibung von Gottes Gericht. In Kapitel 3 sehen wir den Propheten, ist ja persönlich, der Prophet und Gott, seine Trauer, aber auch seine Hoffnung in Gott, diese wunderbaren Verse, die Barmherzigkeit des Herrn ist neu, jeden Morgen, da sieht er Licht. Kapitel 4 sehen wir wieder das Volk Gottes, das Leiden des Volkes, auch seine Schuld. Und wie gesagt, im Kapitel 5 haben wir ein Gebet von Jeremia, Sündenbekenntnis, Bitte um Gnade. Der Zweck von dem Buch, wie gesagt, sehr sorgfältig zusammengestellt. Der Zweck ist, erst einmal die Trauer auszudrücken, auch für Jerusalem, stellvertretend für das Volk, also ein nationales Trauerlied, könnten wir fast sagen. Aber auch, um dem Volk zu erklären, warum es in der Verbannung ist, Gottes Charakter zu verstehen, Gottes Treue zu verstehen, auch in der Züchtigung, und auch eine Hoffnung zu wecken auf die Wiederherstellung. Also sie sollen auf jeden Fall Gottes Umgang, seine Treue, seine Gerechtigkeit auch in seiner Züchtigung erkennen und umkehren und sich wieder seiner Barmherzigkeit anvertrauen. Jeremia ist natürlich ein Vorbild für uns, der trauernde Prophet. Ich meine, trauern wir so für die Abgefallenen oder vielleicht für die noch nicht Gläubigen wie der Jeremia? Da haben wir wirklich Gottes Herz, wie Jesus gesagt hat. Also Gott möchte nicht, dass irgendeiner verloren geht, und er trauert eigentlich über jeden Menschen, der verloren geht. Und Freude im Himmel ist über einen Sünder, der umkehrt. Was Ähnliches haben wir in Jesus gesehen, natürlich. Von Jesus lernen wir auch, er war ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Jeremia 53. Und wir haben auch von Jesus gesehen, wo, so wie Jeremia über Jerusalem geklagt hat, hat Jesus über die Stadt, die ihn ablehnen wird, geklagt. Und hat gesagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet ihre Propheten. Ich wollte dich wie eine Glucke unter meine Flügel versammeln, aber du hast nicht gewollt, und er hat gesagt, siehe, euer Haus wird auch öde gelassen werden. Deshalb, also 70 nach Christus hat sich das ein Stück weit wieder wiederholt, was wir hier sehen, vielleicht noch endgültiger und krasser, weil sie den Messias abgelehnt haben. Aber wir sehen hier das Herz Gottes, wir sehen das Herz Jesu, die er auch demonstriert. Jeremia, für mich ein sehr beeindruckender Mann, ich meine. Wir haben keine Ahnung von dem, was die damals durchgemacht haben. Genauso wie wir sehr wenig persönlich mitkriegen, am eigenen Leib spüren, was der Leib Christi in der Welt durchmacht. Also wir haben eigentlich ein sehr bequemes Christentum hier in Deutschland. Mich beschämt das immer wieder, fordert mich auch heraus, wenn ich mit so Leuten wie dem Samir Zeit verbringe, der im Gefängnis war für seinen Glauben und verhört wurde und ja, von seiner Familie getrennt war und ich weiß nicht, inwieweit er auch geschlagen oder misshandelt wurde. Aber man erzählt, wenn er jetzt zurückkommt, zum Beispiel, also er wird die nächste Nacht jetzt im Knast verbringen und morgen den ganzen Tag verhört werden. Das ist normal, weil sie merken, dass...
Ankommt im Flughafen.
Genau, weil er da halt, er steht halt auf der Liste von den verdächtigen Personen, weil er halt aufgefallen ist, weil er unter Moslems missioniert und ja halt selber ein abgefallener Moslem ist in ihren Augen. Und er sagt, es ist schon Routine. Jedes Mal, wenn er zurückkommt, seine Familie weiß das schon, seine Frau und die Kinder, die kommen normal durch, die fahren nach Hause und er kommt dann 2 Tage später, weil er erstmal nach dem Knast verbringt und dann am nächsten Tag von der Polizei und der Geheimpolizei verhört wird und da stundenlang warten muss und halt verschiedene Taktiken, also versuchen mit Drohungen ihn einzuschüchtern oder der gute Polizist, der böse Polizist halt mit verschiedenen Dingen versuchen sie ihn da weich zu klopfen und einzuschüchtern und ja, uns geht's ja gut, wir wissen nichts davon. Und ich finde den Jeremia sehr beeindruckend, weil auch er ein Mensch war, der abgelehnt war. Sein Dienst wurde nicht angenommen, er wurde eingesperrt. Er hat mit dem Herrn gehadert auch darüber und hat aber gesagt, nee, dein Wort, es brennt in meinem Knochen. Selbst wenn ich wollte, ich kann nicht schweigen. Diese Berufung, die er gefühlt hat. Und ja, so soll es uns eigentlich gehen. Wir haben eine Berufung, wie die Apostel gesagt haben, ja, wir können nicht schweigen von dem, was Jesus für uns getan hat. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, egal was die Konsequenzen sind. Wir können nicht schweigen. Und hier sitzt am Ende seines Dienstes. Kein Mensch hat auf ihn gehört. Das Volk wurde gezüchtigt. Er sitzt hier vor den Trümmern von Jerusalem. Die Tradition berichtet, dass er auf einem Hügel vor Jerusalem saß. Vielleicht auf Golgatha sogar, in einer Höhle und getrauert hat. Alles zerstört, die Stadtmauer, haben wir letztes Mal gelesen, wie der Nebuzaradan zurückgekommen ist mit den Soldaten, die Stadt systematisch zerstört hat. Leute systematisch hingerichtet hat, geschlachtet, haben wir da gelesen. Also ganz traurige Umstände, furchtbar natürlich der Tempel zerstört. Für einen Juden damals, das war der Weg, gerettet zu werden, die Opfer, Vergebung zu haben, die einzige Art, wirklich Beziehung mit Gott haben zu können. Und das war nicht mehr da. Also wir können das gar nicht nachempfinden, glaube ich, was die empfunden haben. Allein, dass Jerusalem zerstört ist. So ähnlich wie die Griechen, ne? Sie verbannt wurden aus ihrer Stadt, das war schlimmer als der Tod. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Philosoph das war, der lieber den Giftbecher getrunken hat.
Der Sokrates. Ich, ja.
Der die Wahl hatte, ja. Verbannung oder zu sterben. Er wollte lieber sterben in seiner Stadt als verbannt werden und leben. Und die Juden haben so ähnlich empfunden über Jerusalem. Und hier sitzt er am Ende dieses Dienstes und erinnert uns, glaube ich, auch daran, dass es nicht immer einfach ist, dem Herrn zu dienen. Wie gesagt, wir haben es eigentlich sehr einfach, aber wow, das mit anzusehen und zu sehen, es ist keiner umgekehrt. Ich habe 40 Jahre lang gepredigt und keiner hat gehört. Und jetzt ist alles kaputt. Er klagt hier, wie sitzt so einsam da, die einst volkreiche Stadt. Sie ist einer Witwe gleich geworden, die Große unter den Nationen, die Fürstin über den Provinzen, ist zur Zwangsarbeit erniedrigt. Sie weint und weint des Nachts und ihre Tränen laufen über ihre Wangen. Sie hat keinen Tröster unter allen, die sie liebten. Alle ihre Freunde haben treulos an ihr gehandelt, sind ihr zu Feinden geworden. Gefangen ist Juda weggezogen aus Elend und aus schwerem Sklavendienst. Es wohnt unter den Nationen, findet keinen Rastplatz. Alle seine Verfolger haben es erreicht, mitten in der Bedrängnis. Also was für eine furchtbare Vorstellung für einen Juden. Gefangen ist Juda weggezogen, es wohnt unter den Nationen, dort wo sie nicht sein wollten, die immer gedacht haben, ja, wir sind Gottes Volk, wir sind abgesondert, wir sind besser als die Nationen. Die Heiden sind doch nur dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Und wir sind Gottes erwähltes Volk. Ja, das stimmt, aber Gott hat gesagt, wenn ihr von mir abfallt, dann schmeiße ich euch genauso raus wie die Heiden vor euch, dann seid ihr nicht besser als die Heiden. Aber wie weh das getan haben muss, diese Züchtigung. Und sehr poetische Sprache hier, die Wege nach Zion trauern, weil niemand zum Fest kommt. Tempel ist ja kaputt, keine Feste mehr. All ihre Tore sind menschenleer, ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sind betrübt und ihr selbst ist bitter weh. Also typische Poesie, die Stadt wird jetzt so als Person gesehen, die trauert. Ihre Gegner sind oben auf, ihre Feinde haben Ruhe, denn der Herr hat sie betrübt wegen der Menge ihrer Verbrechen. Das sagt er ihnen die Ursache. Es ist Gottes Züchtigung, der Herr hat sie betrübt. Es waren nicht die Babylonier, die waren nur sein Werkzeug. Gott hat sein Volk gezüchtigt. Und wen Gott liebt, den züchtigt er, sagt uns im Hebräerbrief. Obwohl das nicht schön ist für uns, aber er hat uns zu lieb, um uns ins Verderben laufen zu lassen und in Götzendienst und sie unser Leben zerstören. Er hat verheißen, er wird den Kindern und den Kindeskindern nachgehen bis zur dritten Generation. Das ist eine Verheißung der Gnade, obwohl es oft so als Verdammnis und Fluch gesehen wird. Aber eigentlich ist es Gottes Treue, dass Gott sagt, wenn deine Kinder dem Herrn nicht treu sind, dann werde ich treu sein und ich werde ihnen nachgehen und ich werde treu sein, sie zu züchtigen, damit sie umkehren.
Aber in all dem hat er ja eher die Zusage der Jeremia. Im Kapitel 33 ist ihm das ja offenbart worden, dass das Volk wieder zurückkommt. Mhm. Es wird wieder Freude und Jubel sein in den Gassen Jerusalems, die jetzt öde ist, voll Todesgeruch und so weiter. Er wird das Geschick des Landes wenden, spricht der Herr. Das hat er mir schon zugesagt, aber das hat ja der Jeremia dann nicht mehr erlebt. Aber er hatte ja das Wort.
Er hat sogar gewusst, 70 Jahre wird es.
Ja, ja, und danach, das wird nicht immer so bleiben. Das war ja seine Gewissheit, was ihm der Herr offenbart hat. Das wird ja auch immer so im übertragenen Sinn. Unsere Straßen sind ja auch voll Todesgeruch im Grund. Ja. Da soll was anderes reinkommen. Genau, das ist die Zusage.
Ihre Kinder sind vor dem Gegner her in Gefangenschaft gezogen. Also jetzt haben wir eine Mutter, der ihre Kinder geraubt wurden. So ist Jerusalem. So zog aus der Tochter Zion all ihre Pracht aus. Ihre Obersten sind wie Hirsche geworden, die keine Weide finden. Und kraftlos zogen sie dahin vor dem Verfolger. Also hier haben wir schöne Poesie. Immer wieder wird hier was weiteres hinzugefügt, ein paar Details. Jerusalem denkt in den Tagen ihres Elends und in ihrer Heimatlosigkeit an all ihre Kostbarkeiten, die es bei ihr gab seit den Tagen der Vorzeit, jetzt, da ihr Volk durch die Hand des Gegners gefallen ist und sie keinen Helfer hat. Die Gegner sehen ihr zu, lachen darüber, dass es mit ihr aus ist. Schwer gesündigt hat Jerusalem, darum ist sie zum Gespött geworden. Also Gott sagt ihnen, warum? Daran erinnert er das Volk mit seinem Lied, mit seinem Totenlied, seinem Begräbnislied. Schwer gesündigt hat Jerusalem, darum ist sie zum Gespött geworden. Alle ihre Verehrer verachten sie, weil sie ihre Blöße gesehen haben. Also hier eine nackte Frau im Prinzip, sie ist
der also beschämt worden. In der Offenbarung wird er so beschrieben.
Sie selbst aber seufzt und wendet sich ab. Das ist immer ein Zeichen für Gottes Gericht, auch wenn hier von der Blöße, du das, also das Scham, Spott, na, haben wir alles hier. Sie selbst aber seufzt und wendet sich ab. Ihre Unreinheit klebt an ihrem Saum. Ihr Ende hat sie nicht bedacht. Hier haben wir ein Bild von der Monatsblutung im Prinzip, ne? Also einer unreinen Frau nach dem jüdischen Gesetz. Darum ist sie zum Gespött geworden. Alle ihre Verehrer verachten sie, weil sie ihre Blöße gesehen haben. Also sie war die untreue Ehefrau, die sich als Prostituierte sozusagen ihren Liebhabern verkauft haben. Haben wir auch in Jeremia gesehen. So ist sie entsetzlich heruntergekommen, ohne dass einer sie tröstet. Sieh an, Herr, mein Elend, denn der Feind tut sich groß. Hier spricht die Stadt Jerusalem. Seine Hand hat der Gegner ausgestreckt nach all ihren Kostbarkeiten. Ja, sie musste mit ansehen, wie Nationen in ihr Heiligtum kamen, denen du geboten hattest. Sie sollen ja nicht in die Versammlung kommen. Also die, das ist das Krasse, ne? Hier haben wir das Bundesvolk mit den Verheißungen und auf der anderen Seite haben wir die Ausgestoßenen, die Unreinen, die hier die Überhand haben und die das Heiligtum verunreinigen eigentlich. So haben die Juden das empfunden. All ihr Volk seufzt auf der Suche nach Brot. Sie geben ihre Kostbarkeiten für Nahrung hin, um sich am Leben zu halten. Siehe her und schau, wie verachtet ich bin. Denk an die furchtbaren Umstände der Belagerung, wo die Mütter ihre eigenen Kinder gegessen haben. Also ganz furchtbare Umstände. Verzweifelnde Umstände. Und Jeremia hat das alles mit angesehen und ist einfach nur im Herzen gebrochen. Ist es noch nicht zu euch durchgedrungen, alle, die ihr des Weges zieht? Schaut und seht, ob es einen Schmerz gibt, wie meinen Schmerz, der mir angetan worden ist, mit dem mich der Herr betrübt hat am Tag seiner Zornesglut. Also fast unertragbarer Schmerz. Auf der Höhe sandte er Feuer in meine Gebeine und zertrat sie. Er spannte ein Netz für meine Füße, zwang mich zur Umkehr. Er machte mich einsam und allezeit krank. Schwer ist das Joch meiner Verbrechen durch seine Hand zusammengeflochten. Sie kamen auf meinen Hals, das barg mir die Kraft. Der Herr lieferte mich solchen in die Hände, denen ich nicht statthalten kann. Alle meine Starken verwarf der Herr in meiner Mitte. Er rief gegen mich ein Treffen aus, um meine jungen Männer zu zerschmettern. Der Herr hat die Jungfrau der Tochter Juda, die Kelter, getreten. Darum muss ich weinen. Mein Auge zerfließt von Wasser, denn ein Tröster, der meine Seele erquicken könnte, ist fern von mir. Meine Söhne sind vereinsamt, denn der Feind hat die Oberhand. Zieh und breite ihre Hände aus, doch da ist niemand, der sie tröstet. Der Herr entbot gegen Jakob seine Nachbarn als seine Feinde. Jerusalem wurde unter ihnen zum Abscheu. Also keine Hilfe für sie. Gerecht ist der Herr, ich aber bin gegen seinen Befehl widerschwänzig gewesen. Hier bekennt Jerusalem ihre Schuld, ihre Rebellion, ihren Ungehorsam. Hört doch, alle ihr Völker, und seht meinen Schmerz. Meine Jungfrauen und meine jungen Männer sind in die Gefangenschaft gezogen. Also die Stadt als Mutter, die um ihre Söhne und ihre Töchter trauert. Ich rief nach denen, die mich geliebt hatten, sie aber betrogen mich. Meine Priester und meine Ältesten kamen in der Stadt um, als sie für sich Nahrung suchten, um sich am Leben zu halten. Sieh, Herr, wie mir Angst ist, mein Inneres glüht, mein Herz dreht sich mir im Leibe um, weil ich so sehr widerspenstig gewesen bin. Draußen hat mich das Schwert der Kinder beraubt und drinnen der Tod. Also hier haben wir ein Stück weit Buße und Überführung. Man hört, wie ich seufze, doch habe ich keinen Tröster. Alle meine Feinde haben mein Unglück gehört, haben sich gefreut, dass du es getan hast. Führst du den Tag herbei, den du verkündigt hast, dann ergeht es ihnen wie mir. Also Jeremia hat ja Gericht über die Nationen auch angekündigt. Also Gott wird auch diese heidnischen Nationen richten, die ja, so brutal und grausam auch gegen Jerusalem gekommen sind. All ihre Bosheit komme fort, ich handle an ihnen, wie du an mir gehandelt hast, wegen all meiner Verbrechen, denn zahlreich sind meine Seufzer und mein Herz ist krank. Jetzt haben wir das zweite Kapitel, eine Beschreibung von dem Gericht Gottes. Da wird nochmal viel wiederholt von dem, was man, all die hässlichen Dinge, die wir letztes Mal schon gelesen haben, auch nur in einer anderen Literaturform, poetischer. Weh, wie umwölkt in seinem Zorn der Herr die Tochter Zion. Er hat die Herrlichkeit Israels vom Himmel zur Erde geworfen und am Tag seines Zorns nicht gedacht an den Schemel seiner Füße. Zeichen für Gericht. Kann an Satan denken, von dem es heißt, er wurde vom Himmel, aus dem Himmel rausgeworfen, der Verkläger der Brüder. Vernichtet hat der Herr ohne Mitleid alle Weideplätze Jakobs. Also er kann hier die Hand des Herrn sehen in diesen brutalen Umständen. Und ich denke, das ist auch gut für uns, wenn wir die Hand des Herrn in allem sehen können, also selbst in dem Schweren. Sehen, dass Gott es zugelassen hat. Vielleicht sogar, dass Gott mich züchtigt durch jemanden anderen, der mir Unrecht angetan hat. Ich hatte vor kurzem mich mit jemandem unterhalten, der ja, mir erzählt hat, wie sehr Gott ihn gebrochen hat durch schwierige Eheumstände, das, was da passiert ist. Und da habe ich gesagt, boah, es ist so verdammt hart, ja, dass er das getan hat und so. Aber es war nötig. Es war nötig, sonst hätte Gott nicht zu mir durchgebrochen, so sein Ding zu brechen. Und ich habe versucht, ihn zu ermutigen, zu sagen, okay, hier sieh deinen Partner hier als Werkzeug. Mit all dem Unrecht, was dir angetan wurde, aber sieh die Hand des Herrn drin. Ne? Du hast es gerade selber gesagt, der Herr, es war nötig, ich habe es gebraucht, sonst ich musste mal so gegen die Wand rennen, dass ich aufwache und sagt, okay, bewahr diese Sicht, dass du nicht bitter wirst gegen deinen Partner. Auch zu sehen, wir sind alle nicht besser, wir sind alle Sünder, wir sind alle, ich meine, wir haben ja die 10 Gebote durchgemacht, wir sind alle Lügner, wir sind alle Diebe, wir sind alle Ehebrecher, wir sind alle nicht besser als der andere, zumindest im Herzen. Und dann die Hand des Herrn zu sehen und zu sagen, okay, Herr, danke dafür, es hat wehgetan, aber es war dein Skalpell, das Wort, das Zweischneidige, es war dein Skalpell, das Heilung bringt. Es wehtut, aber es ist zur Heilung und versuch deinen Partner als Skalpell zu sehen und nicht bitter zu werden, sondern Gottes Hand drin zu sehen. Und das sieht er hier, er sieht, dass es nicht die Babylonier waren, sondern dass es der Herr war. Er hat in seinem Grimm niedergerissen, die befestigten Städte der Tochter Juda zu Boden gestürzt, entweiht hat er das Königreich und seine Obersten. In Zornesglut hat er abgehauen, jedes Horn Israels. Horn steht für Leiterschaft, für Autorität, für Macht. Er hat seine Rechte zurückgezogen angesichts des Feindes und hat Jakob in Brand gesteckt wie ein flammendes Feuer, das ringsum frisst. Also Gott hat sein Volk nicht mehr beschützt durch seine Hand. Das ist das Bild hier. Normalerweise er ist der, der seine Hand schützend über sein Volk hält. Aber ja, wenn wir rebellisch sein wollen und der Heilige Geist uns überführt und überführt und überführt und wir wollen nicht umkehren. Ich glaube, sagt Gott manchmal einfach, okay, ich nehme meine Hand ein Stück weit weg und der Teufel hat Raum, mal. Also er macht es ja nie ganz, weil sonst werden wir total zerstört, ja, wenn wir das Buch Hiob lesen. Ich glaube, der Teufel geht immer so weit, wie er Raum hat. Aber Gott sei Dank, Gott ist souverän. Er hat hier, bei Hiob immer gesagt, so weit und nicht weiter. Und der Teufel konnte nicht weitergehen. Aber oft ist die Züchtigung einfach, dass Gott ein Stück weit diese Hand seines Schutzes wegnimmt. Und uns auch ein Stück weit die natürliche Konsequenz unseres Handelns, unserer Sünde schmecken lässt. Das ist Teil von der Züchtigung, glaube ich. Und ja, manchmal auch, das ist ja, was der Paulus schreibt, wenn es zu Gemeindezucht kommt, also bis zum Ende, wo man unter vier Augen drüber gesprochen hat, wahrscheinlich mehrmals versucht hat, hey, kehr doch um mit Zeugen, die Gemeinde, und dann am Ende, wo er sagt, hey, warum zieht er es nicht durch, ich habe diesen Korintherbrief, ne, der mit seiner
Bösen aus eurer Mitte
Stiefmutter ein sexuelles Verhältnis hatte, mit dem er gesagt hat, ich habe ihm schon dem Satan überliefert. Und auch so ein Stück weit der Sinn von Gemeindezucht ist, um die Menschen zurückzubringen. Aber ein Stück weit auch zu sagen, okay, wenn du so ein verstocktes Herz hast, wir nehmen auch diese schützende Hand weg, der Gemeinschaft, die Gemeinde ist ein Schutz. Hebräerbrief sagt uns, vernachlässigt nicht das Zusammenkommen, eben genau aus dem Grund, weil viele sind gestrauchelt, wir wollen, da ist Schutz in der Gemeinschaft und auch ein Stück weit diese schützende Hand ist weg, damit du die Konsequenz deiner Rebellion, deiner Sünde spüren kannst. Alles mit einem liebenden Herzen, damit es dich hoffentlich zur Umkehr treibt, weil wir haben dich zu lieb, um zuzuschauen, wie du dein Leben zerstörst. Und das ist Gottes Herz natürlich, wenn er züchtigt. Und dieses Bild von einem Feuer. Er hat Jakob in Brand gesteckt wie ein flammendes Feuer, das ringsum frisst. Wenn man so ein Buschfeuer denken, das war damals natürlich noch viel krasser als für uns. Wir haben hier alles, die Feuerwehr, die Hydranten, wo Wasser drin ist mit Druck, wo man einfach einen Schlauch anschließt und löschen kann. Das gab es damals natürlich überhaupt nicht. Wenn so ein Waldbrand oder Buschbrand außer Kontrolle geraten ist, dann war es außer Kontrolle. Das konnte man nicht mehr bändigen. Und so ist Gottes Gericht. Na, man kann es nicht aufhalten. Das ist dieses Bild. Sein Bogen hat er gespannt wie ein Feind, seine rechte Hand erhoben wie ein Gegner und hat alles in Augen. Liebliche umgebracht. In das Zelt der Tochter Zion hat er seinen Grimm ausgegossen wie Feuer. Also der Herr, der sein eigenes Volk richtet hier. Die Babylonier, die den Bogen gegen sie gespannt haben, das war sein Werkzeug. Es war Gottes Hand sozusagen, der gegen sein Volk gekämpft hat. Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat Israel vernichtet, vernichtet alle ihre Paläste, seine befestigten Städte zerstört. So hat er in der Tochter Juda Weh und Wehgeschrei gehäuft. Und er hat seine Hütte abgebrochen wie die eines Gartens. Hat er zerstört den Ort für seine Festversammlung. Der Herr hat in Zion Festversammlung und Sabbat in Vergessenheit geraten lassen und im Toben seines Zorns Könige und Priester verworfen. Verstoßen hat der Herr seinen Altar, entweiht sein Heiligtum. Er hat die Mauern ihrer Paläste der Hand des Feindes preisgegeben. Lärm erhob sich im Haus des Herrn wie an einem Festtag. Eine krasse Aussage, dass der Herr sein eigenes Heiligtum entweiht hat. Und das haben die Babylonier sicher getan, als sie in den Tempel gekommen sind, als Heiden, wo sie nicht rein durften eigentlich. Wahrscheinlich in das Heilige, in das Allerheiligste, die heiligen Geräte mitgenommen haben, den Tempel niedergebrannt haben und zerstört haben. Aber Gott sagt, das war ich habe das getan. Und in Hesekiel haben wir das geistliche Bild dazu, wo Gott dem Hesekiel dieses Bild zeigt, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt, wegen dem götzendienerischen Volk, was drin ist. Und Gott ist nicht interessiert an Tempeln, an Kirchen, an Gebäuden, an Religiosität, wenn keine wahre Geistlichkeit dahinter steckt. Wenn die Leute ihm den Rücken zuwenden, dann sagt Gott, dann brauche ich auch keinen Tempel. Und er hat den Tempel verlassen, die Gegenwart Gottes. Hesekiel hat es gesehen, hat den Tempel verlassen und Gott hat praktisch seinen eigenen Tempel entweiht, weil das war der wahre Zustand dieses Tempels, so wie Jesus auch die Händler rausgetrieben hat und gesagt hat, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht, soll ein Bethaus sein, aber ihr habt es verunreinigt und er räumt auf. Und letztendlich ist dasselbe auch 70 nach Christus passiert, wo Gott durch die Römer seinen Tempel zerstört hat. Und Jesus hat es angekündigt, kein Stein wird auf dem anderen sein. Warum? Weil er mich abgelehnt hat, den Messias. Der Herr hatte es sich vorgenommen, die Mauer der Tochter Zion zu zerstören. Er spannte die Messschnur, wandte seine Hand vom Vernichten nicht ab und versetzte Bollwerk und Mauer in Trauer. Zusammen schwanden sie dahin. Auch dieses Spannen der Messschnur ist ein Bild, was wir immer wieder bei den Propheten sehen, ein Bild für Gericht. Eingesunken in die Erde sind ihre Tore, zerstört und zerschlagen hatte ihre Riegel. Ihr König und ihre Obersten sind unter den Nationen. Es gibt kein Gesetz mehr. Auch ihre Propheten erhalten keine Vision von dem Herrn. Ja, wenn wir nicht auf Gott hören wollen, warum soll er weiter zu uns sprechen? Das gilt auch für uns. Wenn wir nicht auf sein Wort hören wollen, warum soll er weiter sprechen? Manchmal höre ich das von Christen, ja. Hör den Herrn nicht mehr, er spricht nicht zu mir. Ja, hey, guck mal, du bist gerade hier voll in Rebellion und lebst in Sünde und der Herr hat schon gesprochen hier und sagt, kehr um. Das ist dein Programm. Nee, aber der Herr hat mir gezeigt, es ist okay.
Hast du das schon getan, was er dir zuletzt gezeigt hat?
Ja, genau.
Ja, willst du immer wieder was Neues sagen, wie die Griechen?
Also sie haben seine Stimme ja zum Schweigen gebracht. Sie haben den Jeremia eingelocht. Sie wollten nicht hören, was der Prophet sagt. Der König hat die Schriftrolle verbrannt. Gottes Wort verbrannt. Und deswegen ist mal Funkstille. Ist auch ein Teil der Züchtigung. Diese Funkstille, die scheinbare Gottesferne, die er zulässt, dass wir es spüren, dass unsere Sünde seinen Geist betrübt, dass es zwischen uns kommt. Ist natürlich uns nie fern, ist immer da, aber wir entfernen uns vor ihm. Da ist was zwischen uns, die Beziehung ist gestört. Schweigend sitzen auf der Erde die Ältesten der Tochter Zion und sie haben Staub auf ihr Haupt geworfen, Sacktuch sich umgegürtet, die Jungfrauen Jerusalem senken ihr Haupt zur Erde. In Tränen vergehen meine Augen, mein Innerstes glüht, meine Leber hat sich zur Erde ergossen wegen des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes, weil Kind und Säugling auf den Plätzen der Stadt verschmachten. Das hat er beobachtet, wie Kinder gestorben sind, Kinder verhungert sind, wahrscheinlich auch durch Seuchen gestorben sind, furchtbare Umstände in so belagerten Städten. Und es brennt in mir. Das kann man nachvollziehen, oder? Wenn du das beobachtet hast. Meine Leber hat sich zur Erde ergossen. Wird man heute sagen, mir ist das Herz irgendwie in die Hose gerutscht oder so. Mein Herz ist gebrochen. Zu ihren Müttern sagen sie, die Kinder, wo ist Brot und Wein, während sie wie tödlich Verwundete verschmachten auf den Plätzen der Stadt, während ihre Seele sich ergießt in den Schoß ihrer Mütter. Womit soll ich dir aufhelfen? Womit dich vergleichen, Tochter Jerusalem? Was soll ich dir gleichstellen, damit ich dich tröste, du Jungfrau, Tochter Zion? Denn so groß wie das Meer ist dein Zusammenbruch. Wer kann dich heilen? Deine Propheten schauten dir Trug und Tünche. Die falschen Propheten haben gesagt, nee, das Gericht wird nicht kommen. Ihr werdet Sieg haben. Gott wird euch beschützen. Und sie decken deine Schuld nicht auf. Waren untreue Propheten. Ja, wir sind auch untreu. Ich meine, wir wollen ganz sicher keine Sündenschnüffler sein oder so. Und jeder von uns ist ein Sünder, das ist keine Frage. Ne? Aber Matthäus 18, Jesus sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, wenn du hörst irgendwie, weiß ich nicht, der hat geklaut, der lebt in Ehebruch, ist Alkoholiker, was immer, und du tust nichts, du wischst es unter den Teppich und schaust nicht zu, dann ist es nicht liebevoll. Und das haben die Propheten getan, sie haben die Schulden nicht aufgedeckt, obwohl sie offensichtlich waren. Das Volk war ein Götzendiener und die Propheten haben nicht gesagt, hey, ihr müsst umkehren. Nicht konfrontiert. Paulus, ne? Sie suchen Propheten, die ihnen in den Ohren kitzeln. Na,
ja, Timotheus schreibt dann.
Timotheus ist es, gell? Im Neuen Testament. Also auch zur Zeit des Neuen Testaments falsche Propheten, die den Leuten einfach immer nur sagen wollten, was sie hören wollten, dann ist man natürlich beliebt. Aber das ist nicht Liebe. Liebe sagt die Wahrheit in Liebe, in Demut, aber die Wahrheit. Und hier haben wir ein Stück weit auch die Konsequenz, weil die Propheten das nicht getan haben. Hätten die Propheten wie Jeremia alle mit einem Wort gesprochen, vielleicht wäre der König umgekehrt oder das Volk umgekehrt. Aber weil der Jeremia die einzige Stimme war in dem Sinn und die falschen Propheten da waren, die gesagt haben, nee, so spricht der Herr, es ist anders, und die diese Götzendienst und die Sünde zugedeckt haben, ist auch niemand umgekehrt. Sie schauten die Aussprüche zur Lüge und Verführung. Alle, die des Weges ziehen, klatschen über dich in die Hände, sie zischen und schütteln ihren Kopf über die Tochter Jerusalem. Ist das die Stadt, von der man sagt, in der Schönheit, Vollendung, Bonne der Erde? Warum war sie der Schönheit, Vollendung? Weil Gott in ihrer Mitte war. Und wenn Gott in unserer Mitte ist, wenn Gott in unserem Herzen ist, dann drückt sich das auch in äußerer Schönheit aus. Dann werden wir verändert in seinem Bild. In heilen Familien, in heiler Gemeinschaft. Alle deine Feinde reißen ihren Mund über dich auf, sie zischen und knirschen mit den Zähnen, sie sagen, wir haben dich vernichtet, ja, dies ist der Tag, den wir erhofft haben. Wir haben es erreicht, wir haben es getan. Nee, getan hat der Herr. Nächsten Vers, was er sich vorgenommen hatte. Er hat sein Wort zur Vollendung gebracht, er hat es schon vorher angekündigt, das er von den Tagen der Vorzeit her entboten hatte. Er hat ohne Mitleid niedergerissen und hat den Feinden über dich fröhlich sein lassen. Er hat das Horn deiner Gegner erhöht, die haben die Vormacht gehabt über dich. Schrei laut um Hilfe zum Herrn, stöhne du Tochter Zion, lass wie einen Bach die Tränen rinnen, Tag und Nacht, gönne dir keine Ruhe, dein Augapfel steh nicht still. Aufwimmere bei Nacht, bei Beginn der Nachtwachen, schütte wie Wasser dein Herz aus vor dem Angesicht des Herrn. Erhebe deine Hände zu ihm um der Seele deiner Kinder willen, die vor Hunger verschmachteten an allen Straßen, Ecken. Also selbst in deinem Leid, in dieser Züchtigung, wenn du am Boden liegst wegen deinen Sünden, schrei zum Herrn aus, um Hilfe. Schütte wie Wasser dein Herz aus vor dem Angesicht des Herrn. Wir können jederzeit umkehren. Und selbst wenn wir uns in dieser Zerbrochenheit zu ihm wenden, dann kann Gott Wunderbares tun, dann kann er wieder heilen. Und es ist nie zu spät. Und das ist ja letztendlich auch der Zweck von der Züchtigung, dass sie umkehren. Und manchmal bleibt dann einfach nur vor ihm und mit ihm zu weinen erstmal über diese krassen Konsequenzen, die wir manchmal durch unsere Sünde in unser Leben bringen.
Und dann nicht wieder zurückfallen. Dass wir es dann vergessen. Ja. Dass der Herr uns vergeben hat und dann leben wir ja weiter. Und dann geht es ja eben. Dann eben, das heißt, der Umkehr ist dann nicht mehr zu tun. Und immer wieder zurückfallen. Das ist ja auch, wir sind immer wieder zurückgefallen in die alten Sünden. Und dann ist es halt irgendwann mal zu spät.
Erhebe deine Hände zu ihm um der Seele deiner Kinder willen, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Sieh her und schau, an wem du so gehandelt hast. Dürfen Frauen ihre Leibesfrucht essen, die liebevoll gepflegten Kinder? Oh, das bricht einem ja fast das Herz, wenn man das liest. Dürfen Mütter ihre Kinder aufessen? Unvorstellbar. Dürfen im Heiligtum des Herrn Priester und Prophet erschlagen werden? Am Boden auf den Straßen liegen Kind und Greis. Meine Jungfrauen und meine jungen Männer sind durchs Schwert gefallen. Erschlagen hast du sie am Tag deines Zornes, abgeschlachtet. Ohne Mitleid. Kann sich fast einfach vorstellen, wie der Jeremia vielleicht sogar Albträume hat und diese Bilder, die er da in seinem Hirn eingebrannt hat, wie er das immer wieder vor Augen hat und das verarbeitet in diesem Trauerlied hier. Unvorstellbar. Meine Schrecknisse hast du von allen Seiten herbeigerufen wie zu einem Festtag und am Tag des Zorns des Herrn gab es keinen Entkommenen und Entronnenen. Die ich liebevoll gepflegt und großgezogen habe, mein Feind hat sie vertilgt. Also, vor Gottes Gericht gibt es keinen drinnen, das gilt auch heute noch. Aber es gibt einen Ausweg. Wir können davon laufen und wir können zu Jesus laufen und versöhnt werden.
Ich habe so gedacht, wir klagen ja heute als Christen nicht, wir halten Fürbitte. Also, mir kam so der Gedanke mit den ganzen, war ja auch immer viel von Kindern die Rede, wir treiben ja auch die ganzen Kinder ab, ne? Oder unsere Mütter hocken die Kinder vor den Fernsehen oder gehen mit dem Handy am Ohr, mit dem Kinderwagen durch die Stadt und das für mich erbarmt es als einfach. Mhm. Dann habe ich auch gedacht, das kann man beklagen, aber man kann auch einfach mal Fürbitte machen, dass der Herr irgendwie uns Christen wieder erneuert, dass da wieder was Neues kommen darf, dass wir nicht immer dem Zerfall zugucken müssen. Ne? Aber ich fand es interessant mit der Klage. Ich habe am Anfang des Klage mehr so nur gerichtlich verstanden. Also man klagt praktisch, Jeremia klagt auch Gott an. Aber ich finde, Klage ist auch was Emotionales, weil man Verlust bedauert. Und das ist, glaube ich, hier der Kern. Mhm. Ne?
Und es ist okay, ja. Bei einer Beerdigung
ja, ist das okay,
zu weinen und genau. Zu trauern und ja. Zu klagen.
Ja. Ja.
Also selbst wenn man denjenigen selber umgebracht hat, vielleicht um bei dem Bild zu bleiben, ne? Die haben sich ja selber durch ihre eigene Schuld. Ja. Aber es ist okay, erstmal zu klagen. Aber dann in der Klage sagt er ja, richte dein Herz auf Gott zurück in deiner Trauer. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit der Zweck von dem Buch natürlich und dem Volk, Gottes Treue entgegenzuhalten. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu, er kann sich nicht selbst verleugnen. Und das ist unsere Hoffnung, ja, dass unser Gott treu ist.
Ähnlich erlebt es ja der Prophet Habakuk, also Zeitgenosse von ihm, der hat auch da gelebt und war entsetzt, dass Gott Babylon gebraucht als Zuchtrude für das Volk. Und ist er für die Gerechtigkeit Gottes eingestanden, für seine Heiligkeit und hat gekämpft, hat Erbarmen gehabt mit seinem Volk. Und war, dass Gott das Böse in Juda zugelassen hat, war er auch irgendwo bestürzt. Und Gott, das Schlüsselwort ist vom Zweifel zum Glauben. Da sagte mir Gott, der Gerechte wird durch Glauben leben, die Sünde wird immer zum Tod führen, die Gerechtigkeit führt immer zum Leben. Das ist ihm dann irgendwie aufgeleuchtet, das war sein Schlüsselwort dann. Ja, Gott hat ihn damit getröstet.
Ja, diese Umkehr.
Ja, das.
Und wenn es zuerst mal heißt, okay, halte Gott ein gebrochenes Herz hin.
Die Sünde verführt.
Aber wenn es auf Gott zurück.
Die Gerechtigkeit aus dem Glauben, das ist ja dann im Römerbrief auch übernommen, der Gerechte wird aus seinem Glauben leben. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Seligkeit. Dann kriegt auch jeder, der aufrichtig ist, eine Antwort von Gott. Also er war ja der besonders zarte Natur gehabt und der konnte ja nichts. Ist das schlimm, wenn er so das ansehen muss, wie das Volk so in die Irre geht und er kann nichts machen, er kann da irgendwie nichts gegen einsetzen, nur eben Gott das hinbringen halt. Ja. Aber manchmal muss das genügen, wie Paulus ja auch, das hat er auch gesagt, lass dir meine Gnade genügen. Das ist manchmal so ein kurzer Satz, aber es muss dann ausreichen.
Ja. Nächstes Mal starten wir mit dem Positiven. Vielleicht eine Vorschau, Vers 22, Kapitel 3. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht
das
auf.
Das ist ja der.
Gut ist der Herr zu denen, Vers 25, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt.
Der Schlüssel, Vers 3, 23, das weiß ja fast jeder, das ist ja auch in den Liedern, die barmherzig, also die Gnade Gottes hört nicht, ist neu jeden Morgen, die Gnade ist neu jeden Morgen, sein Erbarmen hört niemals auf. Das kriegt er ja auch als Trost. Weiterleben kann.
Ich bete noch mit uns.
Ja.
Lieber Vater, danke für dein Wort. Und Vater, ich möchte erstmal beten, dass wir Ehrfurcht haben vor dir und vor deiner Heiligkeit. Das ist was wir hier ganz sicher sehen. Du bist der Richter, du bist gerecht, wenn du richtest, Herr. Wir haben keine Entschuldigung, wir haben keine Ausreden. Es ist unsere Schuld, Vater, die unser Leben kaputt macht. Und Vater, ich danke dir aber auch für deine Treue, die wir hier sehen. Dass du ein Gott bist, der treu ist, seinem Volk nachzugehen, seinen Kindern nachzugehen. Dass du der gute Hirte bist, Jesus, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Und der auch diese gebrochenen Knochen wieder heilen will, die er gebrochen hat. Uns zurückzubringen. Und so lass uns stark sein in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und ich bete auch, Vater, dass du unsere Herzen veränderst, dass wir barmherzige Menschen werden wie Jeremia, dass wir lachen mit ihnen, die lachen und uns freuen, und dass wir weinen mit ihnen, die weinen. Danke, dass du treu bist, Herr. Du bleibst treu, selbst wenn wir untreu sind. Du bleibst treu, du kannst dich selbst nicht verleugnen. Dafür bin ich so dankbar, dass deine Barmherzigkeit neu ist jeden Morgen. Herr Jesus, dass du gesagt hast, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Dass du gesagt hast, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und dazu bitte ich dich, Vater, dass du uns füllst mit